RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Katja Kindermann. Mehrere führende SPD-Politiker haben klargemacht, dass aus ihrer Sicht nicht an der Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro gerüttelt wird. Vorher hatte CDU-Chef Merz gesagt, die Erhöhung zum kommenden Jahr sei nicht sicher. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
SPD-Generalsekretär Miersch hat der Mediengruppe Bayern gesagt, der Mindestlohn von 15 Euro ab 2026 sei gesetzt, so sei es abgesprochen. Auch die Ministerpräsidentin des Saarlands, Rehlinger von der SPD, besteht darauf. Wörtlich sagte sie dem Magazin Stern, es ist in Ordnung, dass Herrn Merz das nicht sehr wichtig ist, trotzdem wird der höhere Mindestlohn kommen. SPD-Chef Klingbeil geht ebenfalls von 15 Euro Mindestlohn schon im nächsten Jahr aus. CDU-Chef Merz dagegen hat in der Bild am Sonntag betont, zwar denke die Mindestlohnkommission vermutlich in diese Richtung, es gebe aber keinen gesetzlichen Automatismus.
Politiker aus zahlreichen Ländern haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der designierte Bundeskanzler Merz sprach in der ARD von einem schweren, perfiden Kriegsverbrechen. Frankreichs Präsident Macron erklärte, es sei dringend notwendig, Russland eine Waffenruhe aufzuerlegen. Die russische Armee hatte gestern 2 Raketen auf das Zentrum der ostukrainischen Stadt Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Laut ukrainischer Regierung trugen die Geschosse auch Sprengsätze mit Streumunition. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 89 Jahren in der peruanischen Hauptstadt Lima. Vargas Llosa galt durch sein gesellschaftskritisches Werk als einer der bedeutsamsten Schriftsteller Lateinamerikas. Berühmt wurde er unter anderem mit Romanen wie »Die Zeit des Helden«, »Das grüne Haus« und »Gespräch in der Kathedrale«. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt einen Heimsieg gefeiert. Die Eintracht gewann gegen Heidenheim mit 3:0. Aus der Sportredaktion Florian Neuhaus.
Die Eintracht hält damit weiter Kurs Richtung Champions League. Am 15. Saisonsieg bestand eigentlich nie ein Zweifel. Jean-Matteo Bahoya brachte die Frankfurter bereits in der 10. Minute in Führung. Kurz vor der Pause legte Robin Koch nach. Hugo Ekitike machte 19 Minuten vor dem Ende alles klar. Frankfurt festigt Rang 3. Werder Bremen klettert auf Platz 9 und darf ebenfalls noch vom Europapokal träumen. Dank eines Doppelpacks von Oliver Berg siegten die Norddeutschen mit 2:1 beim VfB Stuttgart und haben nur noch 3 Punkte Rückstand auf Rang 6.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber wechseln sich Wolken und Sonne ab. Nur selten gibt es Schauer bei 17 bis 23 Grad. An Nord- und Ostsee 12 bis 15 Grad. Am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer. Vor allem im Südosten Sonne 12 bis 23 Grad. Und am Mittwoch 17 bis 26 Grad. Es ist 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Vorsicht bitte auf der Autobahn 1 Osnabrück Richtung Dortmund. Zwischen Münster Nord und Hiltrup muss wegen Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Vorsicht auch auf der A43 Münster Richtung Recklinghausen. Zwischen Kreuz Münster Süd und Senden muss ebenfalls wegen Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Dort soll kein Wasser entnommen werden. Und Berlin, die A100, Stadtring Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Am Mikrofon begrüßt sie Sven Hasenclever. Das ukrainische Sumy wurde gestern von einem verheerenden russischen Luftangriff getroffen, mit mehr als 30 Toten und über 100 Verletzten. Die USA, Frankreich und Deutschland werfen Moskau gezielte Angriffe auf Zivilisten vor. Die Attacke löste europaweit blankes Entsetzen aus. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann.
Der Angriff sei mit 2 ballistischen Raketen erfolgt, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Abend mit. Eine habe ein Gebäude der Universität in Sumy getroffen, die andere sei auf offener Straße in einigen Metern Höhe explodiert. Nach Zelenskys Ansicht sei fehlender internationaler Druck auf Russland mitverantwortlich. Am Freitag ist ein Monat vergangen, seit Russland den US-amerikanischen Vorschlag einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe zurückgewiesen hat. Der Kreml hat keine Angst und deshalb beschießt er die Ukraine mit ballistischen Raketen. Deshalb schickt er jede Nacht an die 100 Kamikaze-Drohnen los, auf ganz gewöhnliche ukrainische Städte. Das lässt sich nur mit Druck, mit entschlossenem Handeln ändern. Aus Zelenskys Ausführungen wurde deutlich, dass er damit vor allem die US-Administration von Donald Trump meinte. Führenden europäischen Politikerinnen und Politikern, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, dankte er für ihre Anteilnahme wegen des Angriffs vom Sonntag. Die Raketen schlugen im Zentrum von Sumy ein. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier am Sonntagvormittag unterwegs gewesen. Familien mit Kindern seien spazieren gegangen, so die Reporterin. In der Nähe gäbe es zahlreiche Cafés und Restaurants. Auch ein städtischer Linienbus sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Praktisch alle Passagiere des Busses sind gestorben. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Am Tag des Angriffs feierten auch in der Ukraine alle Christen Palmsonntag. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikov kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle. Ein wichtiges Ziel solcher Angriffe ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Die Armee kann eventuell den russischen Vormarsch aufhalten, aber Raketenangriffe kann sie nicht verhindern. Der russische Angriff führte allerdings auch innerhalb der Ukraine zu Schuldzuweisungen. Am Sonntag habe die Militärverwaltung von Sumy in der Innenstadt Soldaten der 117. Brigade versammelt, um ihnen Auszeichnungen zu verleihen. Das erklärte der Bürgermeister von Konotop, einer kleineren Stadt im Bezirk Sumy, Artem Semenichin. Den Soldaten sei zwar nichts passiert, aber Russland werde ihre Anwesenheit in der Stadt nun nutzen, um den Angriff zu rechtfertigen. Es war der zweite verheerende russische Raketenangriff innerhalb von 10 Tagen. Vor etwas über einer Woche schlug eine ballistische Rakete in der Stadt Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine in einem Wohnviertel ein und tötete 19 Menschen.
Florian Kellermann berichtete. Wie ist die Haltung im Ausland? Die USA haben unter Trump eine Wende in ihrer Russlandpolitik vollzogen. Der US-Präsident drängt auf ein Ende des seit mehr als 3 Jahren andauernden Ukraine-Kriegs, doch sein Vorschlag einer Waffenruhe wird von Russland bisher ignoriert. Großbritannien und Frankreich haben eine sogenannte Koalition der Willigen zusammengerufen, die plant, nach einer Waffenruhe eine Friedensmission in der Ukraine zu starten. Im ARD-Europa-Magazin hat Tina Hassel mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas gesprochen und sie gefragt, ob es nicht ein Zeichen von Schwäche sei, wenn nur noch eine Koalition der Willigen der Ukraine helfen kann.
Ich denke, es zeigt Stärke, wie viele Länder an einem Tisch sitzen, um die Ukraine zu unterstützen. Ich denke, das ist auch eine sehr starke Botschaft an Russland, dass man in der Ukraine einfach nicht gewinnen kann.
Aber nur Frankreich und Großbritannien wären bereit, eigene Soldaten in die Ukraine zu schicken. Was erwarten Sie von einem so wichtigen, großen Mitgliedsland wie Deutschland?
Nun, erstens gibt es keinen Waffenstillstand, oder? Ich meine, es ist ein Monat her, seit die Ukraine einem bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hat. Was wir auf russischer Seite sehen, ist, dass sie die Bombardierung einfach fortsetzen. Aber im Moment, denke ich, geht es auch darum, was für Truppen dann geschickt werden und wofür wirklich. Ist es eine Überwachungsmission? Dann gibt es einige sehr schlechte Beispiele aus der Geschichte von Überwachungsmissionen, die nicht wirklich funktioniert haben. Ist es eine friedenserhaltende, beruhigende Mission? Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Diskussionen sehr offen darüber führen, wozu die Länder bereit sind. Jedes Land hat seine unterschiedlichen Empfindlichkeiten und es liegt an jedem Land, selbst zu entscheiden.
Ihre sogenannte Kallas-Initiative ist gescheitert. Sie wollten 40 Milliarden Euro in diesem Jahr und haben sogar noch Schwierigkeiten, auch nur 5 Milliarden Euro für Munition locker zu machen. Haben Sie schlecht verhandelt oder gibt es immer weniger Solidarität mit der Ukraine?
Erstens, wissen Sie, in Europa nehmen die Dinge mehr Zeit in Anspruch als in Estland, wo ich Premierministerin war. Es ist also ein Monat, eineinhalb Monate her, seit die Initiative veröffentlicht wurde. Und positiv ist, dass wir bereits über 50% der Munition zusammen haben, die wir brauchen oder die Präsident Zelensky angefragt hat, etwa diese 2 Millionen Schuss. Positiv ist auch, dass, wenn man es längerfristig betrachtet, das Endziel die 40 Milliarden für 2025 sind. Im Jahr 2024 waren es in Europa 20 Milliarden. Schon jetzt sind es 23 Milliarden von Europäern. Zusammen mit den USA waren es 40 Milliarden.
Die Ukrainer berichten jetzt, dass chinesische Söldner in der Ukraine kämpfen, und zwar über 100. Wie gefährlich ist diese Form der chinesischen Einflussnahme?
Es ist sehr gefährlich. Ich meine, in der NATO wurde gesagt, dass China der Hauptfaktor für den russischen Angriffskrieg ist. Wenn China sehr stark sein wollte, könnte Russland diesen Krieg nicht in dem Ausmaß führen, wie es ihn führt. Ich meine, wir sehen, dass 80% der Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die auch im Militär verwendet werden, aus China kommen. Sie haben also die Mittel, um diesen Krieg wirklich zu beenden und zu behindern, wenn sie wollen.
Lassen Sie uns über das sogenannte Signal Gate jetzt reden. Die Chatnachrichten von engen Trump-Vertrauten, die gezeigt haben, wie sehr sie die Europäer verachten. Vizepräsident Vance schreibt, ich hasse es, die Europäer wieder herauskaufen zu müssen. Und Verteidigungsminister Hegseth stimmt zu. Ich stimme deiner Verachtung über die europäischen Trittbrettfahrer absolut zu. Es ist erbärmlich. Sind das noch Partner?
So honestly, are these still partners?
Wir sind seit sehr vielen Jahren starke Partner und Verbündete. Und natürlich war es auch sehr hart, diese Signal-Chats zu lesen. Denn ich meine, wenn es um europäische Länder geht, waren wir gute Verbündete der USA. Ich kann Ihnen sagen, mein eigenes Land. Wir sind in Kriege gezogen, weil die USA Artikel 5 zur Verteidigung ausgerufen haben. Und wir hatten in diesen Kriegen mehr Kampfopfer pro Kopf als die Vereinigten Staaten. Wir haben unser Möglichstes getan, um bei ihnen zu sein.
In wenigen Wochen findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt. Da wird Trump dabei sein. Welcher große Knall kommt dann? Könnte der Präsident dann einen Großteil der US-Truppen aus Europa zurückziehen? Das war ja schon für die Münchner Sicherheitskonferenz erwartet worden, als Vizepräsident Vance stattdessen nur über einen Kulturkrieg sprach.
Nein, die Vertreter der amerikanischen Regierung haben bestätigt, dass die USA bei der NATO bleiben und an ihren Verpflichtungen festhalten. Also, ich würde so etwas nicht erwarten. Ich denke, es wird stark darauf gedrängt werden, dass die Verteidigungsausgaben mehr als 2% betragen. Ob es 5% sind, wie die USA gesagt haben, oder höher. Zumindest ist klar, dass darauf gedrängt werden wird.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas im Gespräch mit Tina Hassel. Und das Wetter heute: nach etwaigem Frühnebel heiter bis wolkig und gebietsweise Schauer. Örtlich Gewitter am Nachmittag, vorwiegend noch im Osten. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. An den Küsten bei Wind von der See dann 10 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen am Dienstag Schauer, teils gewittrig, im Südosten mehr Sonne bei 12 bis 23 Grad. Die Temperaturen zurzeit: Hamburg 8 Grad, Hannover 12, Köln meldet 10 Grad, Berlin 11, Leipzig 10 Grad und München meldet 11 Grad.
Die ARD-Infonacht.
Ein paar Tage ist der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD erst alt und schon beginnt die Phase der Interpretation. Was ist wie gemeint oder zu verstehen? Dabei klang es am Wochenende durchaus verschieden, was von den unterschiedlichen Seiten dazu zu hören war. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Uwe Jahn.
Union und SPD demonstrieren Einigkeit. Zum Beispiel SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Das Vertrauen ist gewachsen.
Da ist etwas gewachsen. Man will nach vorne und auf geht's.
Auf geht's auch in die Auslegung des Koalitionsvertrages. Da ist es vielleicht kein Zufall, dass CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Talk mit der Bild-Zeitung nach Herzensprojekten der SPD gefragt wird. Zum Beispiel nach der Einkommenssteuersenkung für niedrige und mittlere Einkommen, geplant für Mitte der Legislaturperiode, also in 2 Jahren.
Wir haben uns ja auch vorgenommen, wenn der Spielraum des Bundeshaushaltes das erlaubt, die Einkommensteuer im Laufe der Wahlperiode zu senken, aber die müssen wir uns erarbeiten.
Die Sache ist also nicht fix, ergänzt Merz auf Nachfrage. Tatsächlich steht auf Seite 51 des Koalitionsvertrages der sogenannte Finanzierungsvorbehalt, was so viel heißt wie, alles kann nur gemacht werden, wenn Geld dafür da ist. Der Passus könnte noch berühmt werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann versucht im Bericht aus Berlin einen konstruktiven Ton anzuschlagen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
Darauf angesprochen, sagt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil in der gleichen Sendung.
Ich glaube, da gibt es gar keine Unterschiede.
So ähnlich geht es auch beim Mindestlohn. Zunächst könnte man die Äußerungen von Friedrich Merz für ein Zurückweichen vom Koalitionsvertrag halten.
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei diese Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Für sie haben Schwarz und Rot neue Regeln vereinbart, was SPD-Chef Klingbeil optimistisch macht.
Wenn sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro.
Die 15 Euro sind erreichbar. Mehr steht im Koalitionsvertrag auch nicht. Allen, die aus den Äußerungen des Wochenendes einen Streit zwischen Union und SPD herleiten wollen, sagt Lars Klingbeil noch so viel.
Ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das gemeinsam in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Es klingt ein bisschen wie eine Beschwörung.
In den Wochen vor Ostern war die Altstadt von Jerusalem früher brechend voll. Urlauber aus aller Welt kamen, um an dem Ort zu sein, an dem Jesus der Bibel nach wieder auferstanden ist. Doch Jerusalem ist leer, wie auch schon im vergangenen Jahr. Der Überfall der Hamas auf Israel und der Krieg im Gazastreifen, all das lässt eben viele Touristen zu Hause bleiben. Magdoge mit Eindrücken aus der Stadt.
An einer Stelle an der Via Dolorosa ist es dann doch mal kurz eng. Christliche Touristen aus den Philippinen gehen leise singend den Weg entlang, den der verurteilte Jesus gegangen sein soll, hin zu seiner Kreuzigung. Vor dem Geschäft von Schmuckhändler Ibrahim ist es mit dem Gedränge aber schon wieder vorbei.
We are very happy to see a little bit of tourist passing through the old city.
Wir sind sehr froh, dass wir wenigstens ein paar Touristen sehen, die durch die Altstadt gehen. Jetzt an Ostern, nachdem auch die Lufthansa ihre Flüge wieder aufgenommen hat. Einige Amerikaner kommen, aber nicht viele. Die Lage ist immer noch schwierig.
Things are still difficult.
Viele der Altstadthändler kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Denn ihre Geschäfte sind leer, doch Miete und Stromrechnungen müssen bezahlt werden. Da lassen manche ihre Läden lieber gleich geschlossen. Andere ziehen ihre Rollläden erst später hoch oder machen früher wieder zu.
Willst du einen Tass Kaffee haben bei mir?
Fragt ein Händler, der sich Michael nennt. Bei ihm liegen jüdische Kippas ebenso in der Auslage wie christliche Kreuze oder islamischer Schmuck.
This shop for everybody.
Dieser Laden hat für alle was, für Moslems, Christen und Juden. Davon leben wir. Aber wenn man ihn nach seinem Leben fragt, verfinstert sich seine Miene. Wir leiden jetzt seit fast 1,5 Jahren. Es gibt keine Arbeit, wegen des Kriegs. Jetzt sind Feiertage, da sehen wir ein paar Leute auf der Straße. Wir beten, dass wir eines Tages Frieden haben für alle. Die Lage ist sehr schlecht, glaub mir.
Keine Leute in der Straße.
Erste Jahre mit Corona, dann der Krieg, seufzt der Händler nebenan. Seit Jahren hätten sie hier kaum Touristen. An Weihnachten, eigentlich Hauptsaison, sei so gut wie niemand da gewesen. Jetzt ist es nicht viel besser, sagt er.
We say it before high season.
Früher haben wir das mal Hauptsaison genannt. Jetzt nennen wir es tote Saison.
Dead season.
Dass lange so wenige Touristen nach Israel kamen, lag nicht nur an deren Sicherheitsbedenken, an deren Ängsten. Es gab schlichtweg kaum Flüge. Schon nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 wurden immer wieder Flüge abgesagt oder verschoben. Im Sommer vergangenen Jahres stellten ausländische Fluglinien ihre Flüge nach Israel dann fast komplett ein. Erst seit Mitte Februar läuft der Flugbetrieb wieder einigermaßen normal. Die Masse der Touristen bleibt Israel aber nach wie vor fern. Der Tourismus wird zurückkommen, wenn die Lage entspannter ist. Denn Tourismus ist ein zerbrechlicher Sektor, sagt Hoteldirektor Raed Saadi vom Jerusalem Hotel im Ostteil der Stadt. Auch bei ihm sind die meisten Zimmer leer. Zahlen des israelischen Tourismusministeriums zeigen, wie dramatisch die Lage ist. So kamen im Zeitraum von Januar bis März allein aus Deutschland 87% weniger Touristen nach Israel als im Vor-Corona-Jahr 2019. Dieser Tourist aus München hat sich getraut.
Wir waren gestern Abend an der Klagemauer und ich war wirklich überrascht, auch unser Guide war überrascht, dass relativ wenig los war. Also es ist recht ruhig, aber dadurch auch eine ganz spannende und interessante Atmosphäre. Ich bin zum ersten Mal in Jerusalem und es ist einfach ein Schmelztiegel von so vielen unterschiedlichen Kulturen und das finde ich total, total faszinierend und auch bewegend.
Jerusalem erinnert ein bisschen an Venedig in Corona-Zeiten. Wo man in normalen Zeiten 3 Stunden vor Sehenswürdigkeiten ansteht, sind es jetzt 3 Minuten. Das macht einen Jerusalem-Aufenthalt im Moment ziemlich entspannt. Der Krieg im Gazastreifen ist nicht mal 2 Autostunden entfernt. Doch Touristen bekommen davon in der Regel nichts mit. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, wer nach Israel möchte, sollte in jedem Fall die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts beachten.
Mark Dugge berichtete aus Jerusalem. Verbotene Bücher, Banned Books, das ist der Titel einer Ausstellung in Schleswig-Holstein. Die Universitätsbibliothek Kiel greift damit ein hochaktuelles Thema auf, die Zensur von Literatur. Bis Ende April zeigt die Ausstellung von Buchverboten Beispiele aus der Geschichte und der Gegenwart. Dabei geht es sowohl um die Bücherverbrennungen im nationalsozialistischen Deutschland als auch um gegenwärtige Zensurmaßnahmen, insbesondere in den USA. Jens Zacharias hat die Ausstellung besucht.
Ja, schauen Sie mal. Und jetzt stehen wir hier direkt davor.
Charles Dickens.
Verboten. Auch die Farbe Lila von Alice Walker, von Steven Spielberg verfilmt 1986 für 11 Oscars nominiert.
Color Purple, eins meiner Lieblingsbücher.
Und für Ausstellungsbesucherin Anja natürlich hier nicht verboten, aber in den USA jedenfalls an Schulbibliotheken, erklärt Ausstellungskuratorin Daniela Markus.
Also in diesen letzten 3 Schuljahren gab es Verbote in 43 Bundesstaaten von 50.
Besucherin Randy und Giselle finden die Ausstellung Banned Books, zensiert, verboten, verbrannt, an der Kieler Uni ist einen Besuch wert.
Ich habe die heute Morgen oder jetzt gerade eben erst entdeckt und ich finde es echt spannend zu sehen und auch zu sehen, welche Bücher, die gebannt sind, ich selbst schon gelesen habe.
Ich finde es auch richtig, richtig toll. Also ich habe mich damit auch schon ein bisschen privat beschäftigt und das nochmal so im Vorbeilaufen zu sehen und nochmal so genau die Zahlen zu haben, das ist echt toll.
Die Ausstellung konzentriert sich dabei nicht nur auf die aktuelle Situation in den USA, sondern blickt auch in andere Länder und die Vergangenheit.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Während der NS-Zeit wurden auch hier in Deutschland Bücher verboten und verbrannt. Ab 1933 praktisch überall im Land, auch am 10. Mai in Kiel.
Da gibt es ja hier auch am Wilhelmplatz diese Gedenktafel.
Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer im Nazi-Feuer.
Und Erich Kästner war ja sogar anwesend, als seine eigenen Bücher verbrannt wurden. Und hat dann ja auch darüber geschrieben.
Die Ausstellung zeigt die Situation auch in der damaligen DDR und bringt viele aktuelle Statistiken, Listen und Zahlen und nimmt auch die Situation der Bibliothekarinnen und Bibliothekare in den Vereinigten Staaten in den Fokus.
Seit, ich glaube, 2 Jahren, das steht hier drüben, gibt es in einigen Bundesstaaten sogar die Gefahr einer Inhaftierung. wenn BibliothekarInnen gebannte Bücher zur Verfügung stellen.
Und das für Bücher wie Drachenläufer, Harry Potter, The Hate U Give, das Lied des Achilles von Madeline Miller oder The Handmaid's Tale, Report einer Magd von Margaret Atwood.
Margaret Atwood hat dann damit reagiert, dass sie von ihrem Verlag ein nicht verbrennbares Exemplar hat herstellen lassen.
All diese Bücher werden von...
Das sind Privatpersonen.
...bei der örtlichen Schule angezeigt, darunter auch das Tagebuch der Anne Frank. Irgendeine Begründung wird gesucht, die in diesem Fall ungläubiges Staunen hervorruft und die Frage, ob das Buch vorher denn tatsächlich gelesen wurde.
Der Grund ist so unbegreiflich für uns. Es wurde beanstandet, weil es angeblich den Holocaust verherrlicht.
Banned Books, verbotene Bücher, ist eine kleine, aber mit viel Wissen und Sachverstand zusammengestellte Ausstellung, die auf kleinem Raum in die Welt hinausblickt und dabei eine Menge zu bieten hat, findet Ausstellungsbesucherin Giselle.
Ist ja zum Glück wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger hier. Ich lese mir jetzt heute auch noch nicht alles durch, aber in den kommenden Tagen oder Wochen.
Die Ausstellung Banned Books ist noch bis Ende April in der Unibibliothek Kiel zu sehen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Florian Neuhaus und dem nächsten Erfolg für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Mit 3:0 gewannen die Hessen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Erst am Donnerstag hatte die Mannschaft von Trainer Dino Topmöller im Viertelfinale der Europa League ein beachtliches 1:1 bei Tottenham Hotspur eingefahren und das Rückspiel steht bereits am kommenden Donnerstag an. Da hätte schon mal die Konzentration in der Liga gegen einen Abstiegskandidaten leiden können. Das war aber nicht so. Bahoya, Koch und Ikitike schossen die Eintracht zum Sieg. In der Tabelle haben die Frankfurter Rang 3 gefestigt und sind klar auf Kurs Champions League. Topmöller gab nach dem Abpfiff aber den Mana.
Wir müssen trotzdem bodenständig bleiben. Wir haben jetzt in der Europa League eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, aber das ist auch nur eine gute Ausgangsposition und genauso ist es in der Bundesliga auch. Wir wissen um unsere Position. Wir haben dafür extrem hart gearbeitet im ganzen Jahr und wollen jetzt den Job natürlich zu Ende bringen.
Während Heidenheim weiter auf dem Relegationsplatz steht, geht es bei Werder Bremen auch wieder um die internationalen Startplätze. Nach dem 2:1 Erfolg beim VfB Stuttgart. Ann-Kathrin Rose berichtet.
Oliver Berg sprintete in der 90. Minute zur Eckfahne, setzte zum Sprung an und bejubelte seinen Treffer zum 2:1. Das späte Tor für Werder ging direkt ins Herz und für Berg ins Glück.
Yeah, I'm very, very happy, as you can see.
Beinahe sichtbar ins Herz traf Bergs Tor allerdings auch die Schwaben. Die späte Niederlage mehr als ein Stich für Trainer Sebastian Hoeneß.
Dass wir am Ende als Verlierer vom Platz gehen, ist bitter und aus meiner Sicht nicht richtig.
Dabei war der VfB durch Stergiou in Führung gegangen, hätte nach dem Ausgleich von Berg aber gewarnt sein können. Für Werder-Coach Werner.
Es ist einfach eine Topleistung, die er jetzt nochmal wieder an die letzte Topleistung angefügt hat. Und ja, er macht das sehr, sehr gut.
Mehr als eine Warnung gab es nach 65 Minuten für Woltemade. Er musste mit Gelb-Rot vom Platz. Eine harte, nur schwer nachvollziehbare Entscheidung, nicht nur für Trainer Hoeneß.
Das bewertet der Schiedsrichter einfach falsch, was er im Endeffekt auch mittlerweile, glaube ich, weiß. Und das macht es aus unserer Sicht bitter.
Und Bergs Jubel, den dürfte der gebürtige Bremer Woltemade auf dem Fernseher in der Kabine gesehen haben. Gegen den Platzverweis will der VfB Protest einlegen. Das sagte Vorstandschef Alexander Werle. Schiedsrichter Daniel Schlager habe demnach eingeräumt, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sei.
In der Tabelle zieht Werder durch den Sieg an Stuttgart vorbei auf Rang 9 und hat jetzt nur noch 3 Punkte Rückstand auf Platz 6. Alle Informationen zur Bundesliga finden Sie bei sportschau.de oder in der Sportschau-App. Die Handballer des THW Kiel haben zum 13. Mal den DHB-Pokal gewonnen. Nach dem Krimi im Halbfinale siegten die Schleswig-Holsteiner im Endspiel gegen die MT Melsungen souverän mit 28:23. Melsungen muss damit weiter auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte warten. Rot im Kalender angestrichen hatten sich den Sonntag auch alle Radsportfans. Der Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix stand an und mit dem Niederländer Mathieu van der Poel hat es einen altbekannten Sieger gegeben. Aus Frankreich berichtet Holger Gersker.
Es war ein denkwürdiges Duell der beiden Superstars. Mathieu van der Poel gewann den Kopfsteinklassiker zum 3. Mal in Folge. Der Niederländer profitierte von einem Fahrfehler seines großen Rivalen Tadej Pogacar 38 Kilometer vor dem Ziel. Dennoch, der Tour de France-Sieger und Weltmeister aus Slowenien feierte eine großartige Premiere bei diesem schwierigen Rennen, lieferte Van der Poel nach dem Radwechsel eine dramatische Verfolgungsjagd. Bis auf 12 Sekunden war er wieder dran, bevor in der Schlussphase dann doch die Klassikerqualitäten des Niederländers siegten. Pogacar wurde gefeierter Zweiter vor dem Sieger der Deutschlandtour Mats Pedersen aus Dänemark. Ein herausragendes Rennen fuhr Jonas Rutsch. Der Hesse gehörte zur allerersten Ausreißergruppe des Tages, fuhr in wechselnden Konstellationen fast 240 Kilometer vor dem Feld und belegte dennoch einen sehr guten 6. Platz.
Und zum Schluss kommen wir noch zur Formel 1. Beim großen Preis von Bahrain hat sich der Australier Oscar Piastri den Sieg gesichert. Der McLaren-Pilot gewann vor George Russell im Mercedes und seinem Teamkollegen Lando Norris.
Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Katja Kindermann. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte in der ARD, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Aus der Nachrichtenredaktion Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt, was als wichtiger Punkt für die SPD gilt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich, am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von morgen an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. SPD-Chef Klingbeil wirbt für ein Ja und sagte, er traue einem Kanzler Merz zu, das Land gut zu führen.
CDU-Chef Merz hat erneut in Aussicht gestellt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Mit Blick auf die russische Attacke auf die Stadt Sumy sagte Merz in der ARD, die Ukraine müsse aus der Defensive herauskommen. Er betonte aber, dass die Lieferung mit den europäischen Partnern abgestimmt werden müsse. Russlands Armee hatte gestern in Sumy nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador hat der rechtsgerichtete Kandidat Noboa die meisten Stimmen geholt. Das teilte die Wahlbehörde des südamerikanischen Landes mit. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt der bisherige Amtsinhaber demnach auf 56%. In der ersten Runde hatte er knapp vor seiner Herausforderin González aus dem linken Lager gelegen. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Der Autor starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 89 Jahren in Lima. Weitere Details von Anne Herberg.
Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber wechseln sich Wolken und Sonne ab. Nur selten gibt es Schauer bei 17 bis 23 Grad. An Nord- und Ostsee 12 bis 15 Grad. Am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer, vor allem im Südosten Sonne, 12 bis 23 Grad. Und am Mittwoch in der Westhälfte Sonne, Wolken und kurze Schauer. In der Osthälfte mehr Sonne, 17 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Vorsicht bitte auf der Autobahn 1 Osnabrück Richtung Dortmund. Zwischen Münster-Nord und Hiltrup muss wegen Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Vorsicht auch auf der A43 Münster Richtung Recklinghausen. Zwischen Kreuz Münster-Süd und Senden muss ebenfalls wegen Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort kein Wasser entnommen werden. Berlin, die A100, Stadtring Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr gesperrt. Und nochmal A100, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Der Tunnelortsteil Britz ist nach einem Polizeieinsatz gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Sven Hasenklever. In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind am Samstagabend tausende Menschen für die Regierung von Präsident Vucic auf die Straße gegangen. Der Populist hatte zu der Versammlung aufgerufen, um ein Zeichen gegen die seit Monaten andauernden Anti-Regierungsproteste zu setzen, um seine schon seit längerem angekündigte neue Bewegung ins Leben zu rufen. Florian Haß berichtet.
300.000, so viele waren es bei den Massenprotesten in Belgrad vor einem Monat gegen Vucic. Nun sind es bei der Großkundgebung für Vucic 55.000, wie das Archiv für öffentliche Versammlungen schätzt. Die Zahl gilt als seriös, auch wenn Vucic an diesem Abend und tags darauf von mehr als doppelt so vielen Menschen spricht. Viele der Anwesenden sind wohl auf Staatskosten hier, heißt es in den unabhängigen Medien. Gegendemonstranten halten passend dazu einigen Bussen Geldscheine entgegen. Und nicht wenige der Zuschauer, ob bezahlt oder nicht, verlassen schon während der Rede des Präsidenten die Versammlung. Einer Rede, in der Vucic die seit mehreren Jahren geplante neue politische Bewegung offiziell ankündigt. Willkommen ist jeder Arbeiter, jeder Bauer, jede Hausfrau und jeder Hausherr. Willkommen ist jeder ehrliche Mensch, der sich seinen Lebensunterhalt verdient, der für seine Kinder und für sein Land kämpft. Und deshalb seid ihr alle willkommen. Der 55-Jährige, der seit rund 3 Jahrzehnten eine führende Rolle im serbischen Parteien- und Regierungssystem einnimmt, gibt sich als Mann des Volkes, während er erklärt, dass er dem Land neue Energie verleihen will und warum es dafür die neue Bewegung braucht. Weil wir immer noch eine große Anzahl arroganter lokaler Anführer und Funktionäre haben, die nicht mit dem Volk sprechen wollen. Nun, wenn du nicht mit dem Volk sprechen willst, werden dich diejenigen ersetzen, die mit dem Volk sprechen wollen. Diejenigen, die bereit sind zuzuhören und diejenigen, die bereit sind, auf das Volk zu hören. Das klingt nach einer Distanzierung von der regierenden serbischen Fortschrittspartei SNS, der Vucic selbst angehört, aus der aber Anhänger für die neue Bewegung rekrutiert werden sollen. Bis Ende Juni soll sie formell gegründet werden und die Regierung unterstützen, wie Vucic sagt. Manche Kritiker sehen darin den letzten Trumpf, den Vucic nun ausspielt, angesichts der anhaltenden Studentenproteste und der schlechten Umfragewerte. Unterstützung erhält Vucic vom bosnischen Serbenführer Milorad Dodik, Putin-Freund und Präsident der überwiegend von Serben bewohnten Teilrepublik Republika Srpska, die er vom Landesteil Bosnien und Herzegowina loslösen will. Jeder müsse seinen Aufgaben in den Schulen und an den Fakultäten nachgehen. Nur so werde Serbien in der Welt akzeptiert. Deshalb ist Serbien heute für uns alle wichtig und deshalb sind wir hier, um Präsident Vucic und seine Bemühungen zu unterstützen. Denn er ist heute der einzige Mensch, der ein starkes, kraftvolles Serbien sowohl im inneren als auch im außenpolitischen Bereich aufrechterhalten kann. Im ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hat Vucic einen weiteren Verbündeten. Orban schickt an diesem Abend eine Videobotschaft, in der er von ausländischen Mächten spricht, die den Serben vorschreiben wollten, wie sie zu leben hätten.
Die alten Ägypter glaubten, dass ein Leben nach dem Tod ohne intakten Körper nicht möglich ist. Deshalb wurde der Leichnam mumifiziert. Aber die genaue Rezeptur der alten Ägypter zum Mumifizieren ist bis heute ein Geheimnis. Vor rund 3 Jahren dann ein erster Durchbruch. Anhand von Rückständen in antiken Gefäßen konnten Archäologen zumindest die Zutaten, etwa Zypressen oder Zedernöl oder Pistazienharz, dafür ermitteln. Jetzt soll ein Experiment in Zusammenarbeit mit der Münchner Rechtsmedizin das Mischverhältnis klären und was die Zutaten im Einzelnen bewirkt haben. Sebastian Kirschner hat sich die Arbeit angeschaut.
30 Proben menschlicher Haut. Jeweils rund 5 auf 10 Zentimeter groß und etwa fingerdick. Sie liegen in 3 Plastikwannen in einem Labor am Institut für Rechtsmedizin in München. Archäologin Pia Kruszewski hat fast täglich mit diesen Proben zu tun.
Die 3 Proben hier unten riechen sehr stark nach Käse, weniger nach Harz, was wir eigentlich erwarten würden. Und die Proben hier oben, die wir 32 Tage im Natron hatten, riechen so gut wie gar nicht.
Und vor allem nicht mehr faulig wie am Anfang, sagt Pia Kruszewski. Für ihre Masterarbeit will sie die Hautproben trocknen, waschen, balsamieren. Alles, wie es im großen Maßstab einst wahrscheinlich auch die alten Ägypter vor über 2500 Jahren gemacht haben.
Wir wissen von den Details, wie man dort vorgeht, eigentlich relativ wenig. Wir möchten jetzt herausfinden, in welchen Zeitabschnitten hat was stattgefunden, über welche Dauer. Wir lernen auch die Balsamierungssubstanzen kennen. Wie verhalten die sich? Wie müssen wir die mischen?
Pia Kruszewski hat die Haut aus Körperspenden über einen Monat lang in Natronsalz getrocknet. Jetzt hat sie das Salz entfernt und dokumentiert Aussehen, Gewicht und eben den Geruch der Haut. Außerdem nehmen die Wissenschaftler Proben, um Gewebe, DNA und Proteine zu analysieren. Für Pathologe und Mumienforscher Andreas Nährlich, der das Projekt betreut, nicht ganz einfach. Er braucht sogar eine Säge.
Einige sind schon so weit ausgetrocknet, dass hier mit einem scharfen Skalpell man schon gar nicht mehr eine Probe nehmen kann. Das ist überraschend, aber letztendlich schauen wir mal.
Als nächstes werden die Proben mit Wein gewaschen. Und dann, heute zum ersten Mal, mit unterschiedlichen Mixturen balsamiert. Etwa mit Elemi, Mastix, Zypressen und Zedernöl. Exotische Zutaten, deren Verwendung erst seit wenigen Jahren bekannt ist. In Saqqara, nahe Kairo, hatte ein deutsch-ägyptisches Forscherteam 2016 eine unterirdische Balsamierungswerkstatt entdeckt. Darin antike Öl- und Salbgefäße. In Laboranalysen in Kairo konnten Wissenschaftler deren Inhalt ermitteln.
Es war tatsächlich ein Durchbruch, weil es der erste archäologische Beleg dafür war, welche Substanzen verwendet worden sind. Also es sind Öle, es sind Fett, es sind Harze, die wir quasi ableiten aus den Untersuchungen der Balsamierungswerkstätte von Saqqara. Allerdings ohne Kenntnis der Konzentrationen. Bis dahin wusste man ein bisschen, was eben aus diesen Herodot- und Diodorus-Siklus-Beschreibungen.
Mit den Angaben der antiken Geschichtsschreiber hat Andreas Nährlich schon vor über 10 Jahren versucht, die Mumifizierung nachzuvollziehen. Damals hat er ein Schwein präpariert. Das Problem bis heute? Die Angaben von Autoren wie Herodot sind ungenau.
Man muss davon ausgehen, dass sie Informationen nur aus zweiter Hand hatten, also letztendlich einfach vom Hörensagen übernommen haben.
Um jetzt mehr herauszufinden, mischen die Forscher die Zutaten in verschiedenen Verhältnissen an und kochen sie, bevor sie die Hautstücke vorsichtig damit bepinseln. Der Vorteil? Die Wissenschaftler arbeiten mit den Originalzutaten an gleich mehreren Versuchsobjekten. Und sie können die Ergebnisse, die sie gewinnen, 1:1 vergleichen, sagt Pia Kruszewski.
Da wir das jetzt auch an menschlicher Haut ausprobieren können, sind wir viel näher am Original dran, viel näher an der Mumie, an der ägyptischen Mumie.
Bis Herbst sollen erste Ergebnisse des Experiments vorliegen, so der Plan der Archäologin und des Mumienforschers. Doch bis dahin stehen noch einige Tage mit Balsamieren auf dem Programm.
Sebastian Kirschner über Mumienforschung und die Suche nach der Balsamierungsrezeptur.
Wirtschaft.
Das Thema Nuklearenergie sorgt immer wieder für hitzige Debatten bei uns hier in Deutschland. Aber auch anderswo ist diese Form der Stromgewinnung umstritten, zum Beispiel in Teilen Afrikas. Bisher steht das einzig laufende Atomkraftwerk des Kontinents in Südafrika. Doch viele andere afrikanische Länder planen künftig ebenfalls auf Nuklearenergie zu setzen. So wie Kenia, von dessen Plänen Antje Diekans berichtet.
Die Wellen des Indischen Ozeans schlagen gegen eine steile Felswand. Eine der Stellen, an denen Kenias Küste keinen Sandstrand hat. Doch nicht weit entfernt ist Watamu auszumachen. Ein idyllischer Ort mit Hotels und Badebuchten, der zu den beliebtesten Zielen für Urlauber in der Region gehört. Hier lässt sich ein Tag mit Schnorcheln verbringen und abends entspannt aufs Meer gucken. Das Panorama könnte sich in naher Zukunft allerdings deutlich ändern. Hier in der Gegend wolle die kenianische Behörde für Nuklearenergie ein Atomkraftwerk bauen, berichtet Anthony Kingi. Er ist Vorsteher in dem Dorf, das gleich hinter dem Küstenabschnitt beginnt und inzwischen auch Aktivist. Denn die Pläne für das AKW machen ihm aus vielen Gründen Sorgen. Unter anderem, weil das Kühlwasser aus dem Meer gewonnen werden soll, obwohl dort ein Schutzgebiet ist.
Dolphins come here. Dolphins. Every year.
Delfine kommen hierher, jedes Jahr ungefähr von November bis April. Sie paaren sich und schwimmen dann ins tiefe Meer zurück. Wir wollen dieses Ökosystem nicht stören. Auch bedrohte Arten von Meeresschildkröten gibt es, genauso wie Korallenbänke. Unterm Ufer Mangrovenwälder, die wichtig sind, um CO2 zu speichern und gegen den Klimawandel vorzugehen. Anthony Kingi hat schon mehrfach mit Regierungsvertretern über die Situation diskutiert. Der Gouverneur der Region habe zuletzt versprochen, sich gegen das AKW einzusetzen, meint er. Doch damit sind die Baupläne noch lange nicht vom Tisch. In Kenias Hauptstadt Nairobi hat die Behörde für Nuklearenergie ihren Sitz. Der Leiter, Justus Wabuyabu, würde gerne 2027 mit dem Bau eines Atomkraftwerks in Kenia beginnen. Bisher gilt das Land als Vorreiter, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht. Bis 2030 soll der gesamte Strombedarf des Landes aus diesen Quellen gedeckt werden. Der Leiter der Nuklearbehörde glaubt allerdings, dass der Verbrauch in der Zukunft noch steigen wird. Wir wollen die schmutzigen Energiequellen nach und nach loswerden. Wir setzen auf erneuerbare Energien und sehen Atomkraft dazu nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Bei unserer Entwicklung werden wir mehr Energie brauchen und haben beschlossen, diesen Mehrbedarf nuklear zu decken. Außer dem Standort an der Küste werden auch andere im Landesinneren geprüft. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, meint der Behördenleiter. Anthony Kingi fürchtet außer um die Umwelt auch um den Lebensunterhalt der Menschen in seinem Dorf. Für sie gibt es zwei Haupteinnahmequellen, Fischfang und den Tourismus. Beide wären durch das AKW gefährdet.
Now if you put a plant here, that means you are killing Watamu. You are killing tourism.
Ein Kraftwerk bedeutet das Ende für Watamu, meint er, und das Ende für den Tourismus.
Das Interview.
Deutschland gilt als wohlhabendes Land und Sozialstaat. Und doch verfestigt sich der Eindruck, dass das Geld nicht besonders effektiv verteilt wird und kaum dort ankommt, wo es am dringlichsten gebraucht wird, zum Beispiel bei sozial benachteiligten Kindern und Familien. Das Thema Sozialausgaben ist zwar im frisch vorgelegten Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD abgebildet, und doch müssen oft private Initiativen einspringen, um die Lücken zu schließen, die der Staat hinterlässt und nicht zu füllen vermag. Initiativen wie das christliche Kinderhilfswerk Arche zum Beispiel. Mein MDR-Kollege Sven Kochale hat mit dem Gründer der Arche, Bernd Sigelko, gesprochen und ihn gefragt, ob er in der Politik gelegentlich ein schlechtes Gewissen beobachtet.
Ich weiß nicht, ob man ein schlechtes Gewissen hat. Natürlich gibt es wichtige Themen, gerade Wirtschaft, da stecken wir in der Krise. Migration, da stecken wir in der Krise. Wohnungsbau stecken wir in der Krise. Wir haben so viele Krisen und in all den Jahren, auch seitdem es einen Armuts- und Reichtumsbericht gibt, gehen die Themen Kinderarmut, für die wir ja stehen, ganz häufig unter. Und wir haben dann eben mit all diesen Problemen zu tun, wo man vielleicht jetzt ganz aktuell Menschen ins Land holt und die dann in Einrichtungen wie der Arche parkt oder bei Corona nicht bei den Menschen ist, sondern einfach alles zumacht und sich nicht darüber Gedanken macht, was dann letztendlich passieren kann. Und vor allem jetzt bei dieser großen Bildungsmisere, die uns immer bewusster wird, wo Kinder auf der Strecke bleiben und wir 60.000 Schulabgänger haben, die gar keinen Schulabschluss schaffen.
Warum meinen Sie, dass bei Ihnen in der Arche die Kinder zum Beispiel geparkt würden? Das würde ja bedeuten, dass sich die Politik, dass sich der Sozialstaat eben ausgerechnet um diese Gruppe gar nicht kümmert.
Naja, was macht er denn in letzter Instanz? Mir ist es ganz deutlich geworden, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine ausbrach. Da kamen auf einmal viele Frauen mit ihren Kindern nach Deutschland. Wir haben dann ein Versorgungszentrum in der Hauptarche eröffnet, wo die Kinder und die Eltern sich Lebensmittel, Kleidung, Spielzeug nehmen konnten, was sie alles zurückgelassen hatten. Und mir ist aufgefallen, dass die Frauen den ganzen Tag an ihrem Handy waren, weil sie natürlich versucht haben, ihre Männer zu erreichen. Haben sie aber nicht erreicht. Und im besten Fall war der Akku leer und im schlimmsten Fall war der Mann nicht mehr da. Und die Frauen waren alleine. Man hat sie ins Land gelassen, hat ihnen Wohnraum gegeben, auch Geld gegeben, aber der Kontakt, die Möglichkeiten, sich auszutauschen, die gab es nicht. Und dann haben wir unseren Hof geöffnet und haben dann bis zu 300 Menschen auf unserem Hof gehabt, die sich den ganzen Tag miteinander beschäftigt haben. Dann haben wir Mitarbeiter eingestellt, die die Sprache gesprochen haben, um diesem Trauma sozusagen, was ja viele auch erlebt haben, vorzubeugen und zu unterstützen. Und wenn es das Ehrenamt in Deutschland nicht geben würde, auf das sich ja Politik häufig verlässt, dann würde vieles schiefgehen.
Was hat sich denn in der Arbeit der Arche, sagen wir mal seit 2015, seit Beginn der Migrationsbewegung in Deutschland verändert?
Also wir merken natürlich einen unglaublichen Sozialneid jetzt nach 10 Jahren Fluchtsituation. Wir haben viele Familien, die warten seit Jahren auf eine Wohnung. Wir haben ganz viele Familien, die haben 3 bis 6 Kinder, die wohnen auf engstem Raum in der 3 bis 4 Raum Wohnung, finden aber keine Wohnung und dann bauen Wohnbaugesellschaften in unseren Gebieten Wohnungen, sagen, die werden aber für die Geflüchteten zurückgehalten, was ich auch verstehe, das will ich jetzt gar nicht werten. Aber natürlich ist das für die Familien, die seit Jahren versuchen, sich zu verbessern, ihre Lebensumstände zu verändern, die keine Chance bekommen, da wächst natürlich ein Neid, ein Problem, das dazu führt, dass dann eben auch extrem gewählt wird. Und da kenne ich eben leider viele Familien, die sich vergessen fühlen von der Politik. Und wir haben immer mehr Menschen, die zu uns kommen, die sozusagen geparkt werden in Ghettos, da wohnen nur Menschen unter sich, da entsteht eine Subkultur, eine Ghettoisierung. Und wenn man nicht rauskommt und seinen Horizont nicht erweitert, dann muss man sich nicht wundern, dass der Antisemitismus sich ausbreitet. Das haben wir übrigens auch schon lange vor dem 7. Oktober 2023 gesagt, dass wir diese Beobachtung machen. Und jetzt merken wir, also nicht nur wir, sondern die Öffentlichkeit merkt, dass es richtig schlimm geworden ist. Aber das ist natürlich auch ein Vakuum, was vorher da war. Und dieses Vakuum wird gefüllt und irgendwann platzt die Bombe. Und das merken wir jeden Tag, dass sich unsere Kinder immer mehr radikalisieren, weil sie eben merken, keiner hört uns richtig zu. Und wenn man ihren Horizont nicht erweitert, wenn sie dann nicht die Möglichkeiten haben, Organisationen wie die Arche zu finden, wo sie aufgeklärt werden, wo ihre Brille abgesetzt wird, dann wird es schwieriger in unserem Land. Und das merken wir ganz stark. Die Gewaltbereitschaft hat zugenommen. Und nicht nur, weil es eben viele Flüchtlinge gibt, sondern weil junge Leute schon sehr früh erkennen, was sind meine Perspektiven. Und wenn sie keine Perspektive haben, werden sie gewaltbereit.
Wenn die Arche nicht mehr der Ansprechpartner sein sollte für solche Kinder, für Integrationskinder, Integrationsfamilien, wie sehr schadet das dem Staat? Verliert er damit praktisch seine Bürger? Sind die dann verloren?
Also ich weiß nicht, ob sie verloren sind. Ich habe mal gesagt, wenn die Arche heute zumachen würde, dann hätte das Jugendamt Hochkonjunktur, weil wir haben ja schon viele Kinder, die dem Jugendamt auch bekannt sind. Aber ich mache das mal an einem kleinen Beispiel fest. Als der erste Lockdown kam während Corona im März 2020, da haben wir als einzige Organisation in Deutschland unsere Familien alle zu Hause besucht und haben ihnen Lebensmittel gebracht und haben so an der Tür bestimmte Dinge abgeklopft und haben den Leuten zugehört. Und viele geflüchtete Familien, die auch schon vorher zu uns kamen, haben wir natürlich auch besucht. Und wir haben dann innerhalb von wenigen Wochen festgestellt, dass die Kinder, obwohl sie gut Deutsch konnten, über Nacht kein Deutsch mehr konnten, weil sie zu Hause nur noch in ihrer Landessprache gesprochen haben, weil der Fernseher nur noch im Programm lief in ihrer Landessprache und es gar keine deutsche Sprache mehr gesprochen worden sind, weil die Kontaktpersonen ja letztendlich auch nicht mehr da waren. Die Probleme werden gewaltig groß, wenn es uns nicht mehr geben würde.
Sie haben von Ghettos gesprochen, es gibt Brennpunktschulen, es gibt Anschläge mit Messern und mit Autos. Wie wird das alles in der Arche-Community diskutiert?
Naja, wir haben ja Kinder, die kommen auch bewaffnet in die Arche, die gehen ja auch bewaffnet in die Schule. Das ist ein Fakt, damit muss man einfach leben. Und natürlich versuchen wir, unsere Kinder von der Gewaltbereitschaft wegzubringen. Es gibt bei uns klarere Regeln, wo sie dann vielleicht auch ihr Messer abgeben müssen und wo wir ihnen auch sagen, also auf Deutsch gesagt, hier kommst du nicht rein, wenn du dich nicht an diese Regeln hältst. Wir haben im Jahr 2000 auch mal die ganze rechtsradikale Szene bei uns in der Einrichtung gehabt, die Ende der 90er Jahre in Marzahn-Hellersdorf, die Hochburg der Rechten, versucht haben, von einem Club zum anderen die Clubs zu übernehmen, aber nie Fuß gefasst haben, bis sie dann bei uns gelandet sind. Und wir haben versucht, auf unserer Beziehungsebene mit ihnen ins Gespräch zu kommen und nicht zu sagen, ihr seid Glatzköppe mit Knobelbecher an den Füßen. Ihr seid Außenseiter, sondern wir haben mal gefragt, warum seid ihr so? Was ist eure Geschichte? Warum lebt ihr so, wie ihr lebt? Und weil sie sich auch zum ersten Mal als Menschen gefühlt haben und mal aus sich rauskamen, über sich reden konnten, haben auch viele über ihr Leben nachgedacht, sind dann aus dieser Szene raus und das Stadtbild hat sich verändert. Und das war sozusagen, als die Arche das erste Mal bekannt wurde, dann später zum Thema Kinderarmut, aber das erste, dass wir bekannt wurden, dass es auf einmal viel weniger oder fast keine Skinheads mehr im Bezirk gab. Und da waren das Jugendamt und viele erstaunt, wie das dann gehen konnte. Aber es ging eben, weil man den Menschen eben menschlich begegnet ist.
Jetzt haben Sie mit ganz anderen Problemen zu tun. Wir reden über viel Migration, auch illegale Migration. Es ist gerade sehr viel die Rede davon, Grenzkontrollen, von Abschiebungen, von Zurückweisungen und dergleichen mehr. Das klingt in den Ohren vieler als wenig human. Und dennoch, wie erleben Sie das? Ist es notwendig, zwingend jetzt praktisch da andere Regeln, strengere Regeln aufzustellen, damit auch Ihnen geholfen werden kann?
Ich glaube, dass wir unglaublich viel humanitäre Hilfe geleistet haben. Und ich muss sagen, als Christ und Pastor sage ich sogar, wir haben sehr viel Nächstenliebe geleistet. Aber ich muss auch sagen, wir haben teilweise die Kontrolle verloren und auch die Verantwortung verschoben. Und ich denke, wir brauchen christliche Verantwortung oder menschliche Verantwortung bedeutet, dass wir natürlich erstmal den Laden aufräumen müssen, dass wir die Hilfe den Menschen geben müssen, die sie jetzt brauchen, die hier sind. Und wir können nicht in ein Krankenhaus, in dem es 50 Betten gibt, 5000 Patienten aufnehmen, sondern erstmal ein Krankenhaus schaffen, was 5000 Betten hat. Da muss Veränderung stattfinden. Und natürlich jeder intelligente Mensch würde sagen, ja, wir müssen die illegale Einwanderung beenden. Wir haben ganz viele Menschen im Land aus Drittländern, die kommen für 3-4 Monate, werden dann wieder zurückgeführt, weil die hier kein Bleiberecht haben, haben aber in diesen 4-5 Monaten die Sozialleistung abgegriffen, sage ich mal negativ. Und mit diesen 4-5 Monaten können sie in ihren Ländern so gut leben und nehmen es einfach in Kauf, wieder abgeschoben zu werden. Und da braucht es bessere Mechanismen, denn die nehmen ja den Menschen, die wir wirklich aufnehmen müssen, weil sie Hilfe brauchen, auch den Platz. Da muss man besser hingucken. Und es kann ja auch nicht sein, dass in der Ausländerbehörde mittlerweile auf einen Sachbearbeiter 700 Menschen kommen. Und da funktioniert natürlich nichts mehr. Da funktioniert die Abschiebung nicht. Da funktioniert nicht, dass man die Menschen in Berufe bringt und so weiter. Die Bürokratie hinkt auch und behindert vieles. Wir haben hier viele Menschen im Land, die könnten arbeiten gehen, aber die haben gar keine Arbeitserlaubnis, weil ihr Status noch nicht klar ist.
Würden Sie sagen, das ganze System, wie wir es in seinen ganzen Veränderungen seit 10 Jahren erleben, ist ins Wanken gekommen oder ist es sogar schon zusammengebrochen?
Ich will nicht sagen, dass es zusammengebrochen ist, weil es gibt ja immer noch genug Menschen, die für Humanität und Nächstenliebe sorgen, nämlich die vielen Ehrenamtlichen, die vielen sozialen Einrichtungen, die Menschen, die nicht aufgeben, die das Wasser so wie uns auch bis zum Hals steht, aber die niemand abweisen. Sie sagten, sie haben immer mehr Probleme. Ich würde das nicht Probleme nennen, sondern ich habe immer mehr Menschen, die Probleme mitbringen, die ihre Biografie mitbringen, die ihre Kriegstraumas mitbringen. Ich habe Kinder in der Einrichtung, die haben Bomben über ihren Haus gehört, wie die abgeworfen worden sind. Und deren Eltern auch. Aber wir haben nicht, also wir versuchen zumindest, aber wir haben im System ja nicht genug Leute, die diesen Menschen helfen, aus ihrem Trauma rauszukommen. Und die werden wir auch erstmal nicht in Arbeit bekommen. Die müssen wir erstmal versorgen und verbinden. Und die Frage ist, wie lange wird das dauern? Wird es die Menschen geben, die wir schnell genug ausbilden, zu Therapeuten, zu Psychologen, um dieses System zu verbessern, damit wir wirklich wieder das Land sein können, das die Hilfe anbietet, die wir eigentlich anbieten wollen.
Bernd Sigelko, der Gründer des christlichen Kinderhilfswerks Arche.
Standpunkte.
Die verkündete Einigung und Einigkeit von CDU, CSU und SPD ist noch keine Woche alt. Da kommen die ersten Einwände aus den eigenen Reihen und von ganz oben. Friedrich Merz hat Zweifel, ob der Mindestlohn tatsächlich auf 15 Euro steigen kann und ob es eine Einkommensteuersenkung für kleine und mittlere Gehälter geben soll. Beides Punkte, die die SPD offenbar als gesetzt sieht. Bei den Sozialdemokraten wiederum stellen sich die Jusos quer. Die Jugendverbände in Schleswig-Holstein und in Bayern haben die Genossinnen und Genossen aufgefordert, beim Mitgliederentscheid gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Auch in den Medien sind der Inhalt des Vertrages und die Kritik daran ein Thema. Für den Münchner Merkur steht die kommende Regierung schon jetzt unter großem Druck.
Wer von den drei Parteien Heldentaten zur Sicherung der Sozialsysteme erwartete, hat in einem politischen Fantasieland gelebt. Mit Trumps Zollkrieg, Putins Angriff auf Europa, der ungeregelten Migration und der Wirtschaftsschwäche ist die künftige Merz-Regierung mit einem Krisenpotpourri konfrontiert, wie keine Bundesregierung vor ihr. Was zum Teil auch ihre Kurzatmigkeit erklärt. Hier immerhin liefert die Koalition in Spe durchaus ein paar vernünftige Antworten. Ob das reicht, hat die Merz-Koalition selbst in der Hand.
Die Rheinzeitung aus Koblenz fordert mehr Disziplin von CDU, CSU und SPD, wenn deren Regierung nicht wie die Ampel enden wolle.
Nun müssen die Parteien natürlich nicht inhaltlich verschmelzen, auch wenn sie ein Bündnis eingehen. Doch schaut man sich um, was in der Welt passiert und unter welchen internationalen Vorzeichen Schwarz-Rot regieren wird, wäre es eine Illusion zu denken, dass Union und SPD ihre Meinungsverschiedenheiten künftig in aller Ruhe klären können. Dass es schon vor Regierungsantritt offen ausgetragenen Dissens gibt, lässt nichts Gutes vermuten.
Und Spiegel Online freut sich, dass der Klimaschutz im Koalitionsvertrag größer geschrieben wird, als Friedrich Merz' Äußerungen dies vermuten ließen.
Merz hat im Wahlkampf klimapolitisches Erwartungsmanagement betrieben. Er werde Schluss machen mit der ideologiegetriebenen Politik, Windkraft sei eine Übergangstechnologie. Und wenn es irgendwie gehe, wolle man zurück zur Atomkraft. Misst man den Koalitionsvertrag an diesen Aussagen, waren die Verhandlungen von CDU, CSU und SPD ein Erfolg für den Klimaschutz. Denn nichts von dem, was Merz an Rückschritten beim Thema angedroht hat, kann er wirklich durchsetzen. Und das ist gut so.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Constanze Semide.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich. Am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von Dienstag an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.
Laut einer heute veröffentlichten Forsa-Umfrage zeigt sich nahezu die Hälfte der Deutschen enttäuscht vom Koalitionsvertrag von Union und SPD. Demnach sind 45% der Bundesbürger eher enttäuscht von dem Vertrag, 43% hingegen eher zufrieden. Vor allem Anhänger der neuen Koalitionsparteien, aber auch der Grünen, äußerten sich vorwiegend positiv. Die Wähler der anderen Oppositionsparteien lehnten den Vertrag eher ab. In Washington beginnt heute ein Wettbewerbsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben. Carsten Kühntop.
Vor Gericht will die US-Wettbewerbsbehörde FTC nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen eine Monopolstellung erhalten hat auf einem Markt, den die FTC eng definiert, als den für soziale Networking-Dienstleistungen. Meta argumentiert, die beiden Plattformen böten viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging und Inhalte aller Art. Und da stehe man in einem harten Wettbewerb, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Sollte Meta unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen.
Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Vargas Llosa starb gestern im Alter von 89 Jahren in Lima, wie seine Familie auf X mitteilte. Er galt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 1960er und 70er Jahre. Für seine Literatur gewann Vargas Llosa zahlreiche Preise. 2010 wurde er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0 und Bremen-Stuttgart.